Deutschlandfunk Interview.
Der Kanzler hat bereits, bevor dieses Sanktionspaket fertig geschnürt war, in der ARD von einschneidenden Sanktionen gesprochen. Wie wirksam die tatsächlich sind, darüber können wir sprechen mit Jannis Kluge, Osteuropa-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und er ist uns jetzt am Telefon zugeschaltet. Guten Tag, Herr Kluge.
Schönen guten Tag, Frau Zerback.
Fangen wir vielleicht mal mit dem Punkt an, um den am längsten gerungen wurde, mit dem Ölembargo. Wie sehr wird das Russland tatsächlich treffen?
Das wird Russland treffen. Ich glaube, man kann sagen, dass dieses sechste Sanktionspaket jetzt das wichtigste und größte ist seit dem dritten Sanktionspaket, wo die Sanktionen gegen die russische Zentralbank beschlossen wurden. Und es hat aber gleichzeitig einen ganz anderen Charakter. Also es ist eine Maßnahme, die längerfristig angelegt ist und jetzt nicht in den nächsten Wochen und auch nicht in den nächsten 2 oder 3 Monaten wirklich spürbare Auswirkungen auf Russland hat. Da geht es tatsächlich dann um die Frage, wie es in den nächsten 1 oder 2 Jahren weitergeht.
Okay, und kurzfristig hieße das zum Beispiel, dass Russland jetzt erstmal schauen kann, wie sein Öl auf anderem Weg los wird, zum Beispiel nach China. Ist das sozusagen der Exit aus diesem Embargo?
Ja, natürlich findet das Embargo im Kontext eines internationalen Ölmarktes statt und es kann nicht verhindern, dass Russland sein Öl weiterhin exportiert. Russland hat schon in den vergangenen Wochen andere Abnehmer gefunden für Teile der Exporte und da wird es natürlich weitere Bemühungen geben. Aber diese alternativen Abnehmerstaaten können die EU nicht vollständig ersetzen. Russland muss dann auch hohe Preisabschläge in Kauf nehmen. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall ein ökonomischer Schaden für Russland, auch wenn es eben diese Ausweichbewegungen gibt.
Preisabschläge, obwohl heute Nacht ja der Ölpreis auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten gestiegen ist, sicherlich auch als Reaktion eben auf das Sanktionspaket. Hieße das nicht, dass Russland dann tatsächlich wie befürchtet einfach mit weniger Öl genauso viel verdienen kann?
Nein, die russischen Ölpreise, das heißt das, was Russland mit seinen Exporten erlösen kann, sind tatsächlich nach dem Krieg eher gefallen als gestiegen. Dass wir jetzt so hohe Preise sehen für das Öl, das wir noch importieren, das liegt einfach daran, dass eben das nicht russische Öl teurer geworden ist. Das heißt, hier gibt es jetzt inzwischen einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen dem Herkunftsland des Öls. Und deshalb kann Russland nicht davon profitieren, dass diese Ölpreise aktuell so hoch sind. Es ist auch wichtig zu sehen, dass der Ölpreis bereits vor dem Krieg stark gestiegen ist. Und das liegt eben daran, dass in den letzten Jahren wenig in die Produktion international investiert wurde. Und es liegt natürlich an der Erholung jetzt eben nach der Corona-Wirtschaftskrise, die die Nachfrage eben antreibt.
Zu dem Paket, wir haben es gerade aus Brüssel gehört, gehört eben auch der Punkt, dass der Finanzsektor in Russland weiter isoliert werden soll. Darunter zum Beispiel die größte Bank des Landes, die Sberbank, die von SWIFT ausgeschlossen werden soll. Welche wirtschaftlichen Folgen wird dieser Schritt für Russland haben?
Bei den neuen Banksanktionen geht es eigentlich darum, die Unsicherheit im russischen Finanzsystem aufrechtzuerhalten. Es gab ja eine sehr, sehr große Unsicherheit in den ersten Tagen des Krieges durch diese ersten Sanktionsmaßnahmen. Aber danach ist klar geworden, dass bestimmte Banken eben von diesen Sanktionen erstmal ausgenommen sind. Und dadurch konnten sich dann auch ja die finanziellen Ströme eben auf diese Banken verlagern. Da geht es vor allen Dingen um die Gazprom-Bank, die praktisch jetzt Russlands Tor zur Welt geworden ist, weil klar ist, dass diese Bank nicht sanktioniert werden wird, solange Gas aus Russland importiert wird. Diese Sanktionen gegen die Sberbank sind aus meiner Sicht jetzt kein schwerer Schlag, weil die Sberbank bereits vorher von den Vereinigten Staaten sozusagen auf eine schwarze Liste gesetzt wurde und dadurch bereits weitestgehend eben auch isoliert war vom internationalen Finanzverkehr. Es hat sicherlich eine Wirkung, aber darauf hat man sich auch in den letzten Wochen natürlich vorbereitet. Zumindest sagen Vertreter der Sberbank jetzt, dass das den Geschäftsbetrieb nicht maßgeblich beeinflussen wird.
Geschäftsbetrieb und dann ist ja die Frage nach dem Kriegsverlauf. Also welchen Effekt hat das alles auf Putins Kriegskasse? Weiß man, wie es um die steht oder ist das dann doch mehr oder weniger eine Blackbox?
Naja, man weiß natürlich, wie es um den russischen Haushalt steht. Auch wenn die Zugänge zu Daten jetzt schwieriger geworden sind, gibt es sie noch. Und da ist es so, dass jetzt im April der Haushalt sich zu 2/3 bereits aus Öl- und Gaseinnahmen gespeist hat, weil eben andere Einnahmen auch weggebrochen sind. Und es ist gleichzeitig klar, dass die Ausgaben, auch die Militärausgaben, drastisch gestiegen sind. Und natürlich entsteht da mittelfristig ein Problem. Trotzdem hat Russland eben weiterhin ja recht gute Reserven, die es jetzt auch ermöglichen für Russland, und in den nächsten Monaten leider diesen Krieg fortzusetzen. Es ist eher die Frage, inwiefern Russland in der Lage sein wird, sein militärisches Arsenal dann eben auch wieder aufzufüllen, das ja auch durch diesen Krieg und durch die russischen Verluste in diesem Krieg deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Also können Sie tatsächlich keine Wirkung auf den Kriegsverlauf erkennen dieser Sanktionen?
Es ist natürlich so, dass die Sanktionen die wirtschaftliche Krise in Russland noch mal deutlich verstärken. Und das bedeutet auch, dass es für Putin schwieriger wird, die russische Bevölkerung trotz der Sanktionen auch bei Laune zu halten und auch die Unterstützung für diese Militäroperation, die ja in Russland als Militäroperation kleingeredet wird, also diesen Krieg eben aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich wichtig. Und stellt sich für Putin natürlich schon die Frage, wie viel weiteren ökonomischen Schaden er auch sich und seinem politischen System zumuten kann. Denn es ist klar, dass er weiterhin trotz der massiven Repressalien, trotz Wahlfälschung und so weiter, schon auf ein gewisses Maß an Unterstützung angewiesen ist. Aber das ist wirklich eine Blackbox. Also diese Sanktionswirkung, wie sie politisch sich auswirken und wie sie das Entscheidungskalkül Putins beeinflussen, darüber weiß man relativ wenig. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen.
Das spielt ja bei diesen ganzen Überlegungen über Sanktionen, spielt ja auch die Symbolkraft eine gewisse Rolle. Jetzt sind die Ungarn ausgeschert. Auch andere haben vorher Ausnahmen gefordert, sich dann aber doch unter diesem EU-Sanktionspaket vereinen können. Aber diese Gespaltenheit, dieses Bröckeln der EU, wie nützt das Putin selbst?
Ich glaube, dass das jetzt nicht überbewertet werden sollte. Dieses Sanktionspaket ist wirklich sehr weitreichend. Es ist also kein Scheinembargo, wie das ja vorher im Beitrag schon angeklungen ist, weil über 90% der Importe letztlich betroffen sind. Es war auch klar, dass die EU nur ein begrenztes Arsenal letztlich an Sanktionen zur Verfügung hat, die es einsetzen kann. Und da müssen wir sagen, dass es leider so ist, dass wir da oder auch natürlich ist positiv zu bewerten, dass eben fast alles schon ausgeschöpft wurde, was erstmal möglich ist und was die Staaten verkraften können. Es gibt weitere Maßnahmen, aber ich glaube, dass das Ziel in den nächsten Wochen viel stärker sein muss, zu schauen, eben diese Umgehungsmöglichkeiten zu begrenzen. Das heißt, auch noch weiter Druck auszuüben auf andere Abnehmerstaaten russischen Öls, Russland den Transport von Öl zu erschweren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass das, was bereits beschlossen wurde, auch wirklich wirksam bleibt. Das wird die zentrale Aufgabe der nächsten Monate sein und nicht mehr so sehr diese großen, schweren Schläge, die in immer neuen Sanktionspaketen eben von der EU kommen.
Also solange einstimmig beschlossen wird in der EU, auch das steht ja gerade zur Debatte, aber solange muss die Einigkeit in der EU schon da sein. Und wir hören jetzt Stimmen, die sich schon gegen einen möglichen weiteren Schritt, ein weiteres Sanktionspaket Nummer 7 auch positionieren, in dem dann auch Gas enthalten werden soll. Halten Sie das auch für unrealistisch, dass das kommt, oder sehen Sie eine Chance, dass man sich da unter diesem Embargo vereinen kann?
Für ein Gasembargo fehlen ja auch noch wichtige andere Stimmen. Da geht es nicht nur um Österreich, da geht es auch um Deutschland. Und es ist klar, dass das Gas, zumindest aus deutscher Sicht, noch länger als Energieträger aus Russland auch bezogen werden soll. Und im Ölembargo hat Deutschland letztlich eine Funktion einer Art Lokomotive auch übernommen, denke ich, eine wichtige Rolle gespielt. Aber beim Gasembargo sieht das eben anders aus. Es wird trotzdem einen Plan geben für diesen Ausstieg und gewissermaßen gibt es den schon. Aber was dann die Wirkung dieses Embargos betrifft, ist das was sich wirklich erst in den nächsten 1, 2 und 3 Jahren entfalten wird. Das heißt, das Gasembargo wird aus meiner Sicht in einer oder anderen Form kommen, aber nicht in den nächsten Wochen. Und es wird auch kein Ausstieg sein, der jetzt beispielsweise bis zum Jahresende vollzogen ist.
Janis Kluge war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Besten Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk.
Herzlichen Dank.